Leben aus der Quelle. Leben nur aus dir. So haben wir gerade gebetet, während wir gesungen haben. Was bedeutet das? Aus der Quelle, aus Gott zu leben. Jesus sagte einmal während einem Fest, dem Laubhüttenfest in Jerusalem, folgende Worte. Er sagt es in Johannes 7, Vers 37. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und Johannes, er kommentiert, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Durst. Trinken. Wasser. Es benutzt diese Begriffe offensichtlich in einem geistlichen Sinne. Was bedeutet Durst? Wir kennen das Gefühl alle. Prosit. Lutz. Ab und zu mal braucht man auch ein Fläschchen Wasser dabei zu haben, um nicht auszutrocknen, wenn der Gottesdienst 2 Stunden geht. Wir brauchen alle Wasser. Ohne Wasser geht nichts. Wir vertrocknen, wir sterben. Kein Wasser heißt der Tod. Deshalb haben wir Durst. Aber Durst im geistlichen Sinne bezeichnet eigentlich die Sehnsucht nach Leben. Die Sehnsucht nach Leben, wer kennt diese Sehnsucht nicht? Und dann ebenfalls geistig verstanden heißt dann trinken, die Annahme all dessen, was Leben bedeutet, was Jesus geben kann. Letztlich meint es die Annahme von Jesus selbst, der das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er von sich. Die Annahme seiner selbst als Erlöser, denn er ist die Quelle des ewigen Lebens. Wer von ihm trinkt, der vertraut sein Leben ihm an. Und dann tritt er in eine lebendige Beziehung mit ihm. Er beginnt in diesem Strom der Gnade zu schwimmen. Jesus bleibt aber nicht bei dieser Stillung unseres Lebensdurstes hier stehen, sondern er sagt uns in Vers 38, was aus dem Jünger wird, der bei ihm getrunken hat. Der Jünger, der an Jesus glaubt, der wird nun selbst zu einer lebendigen Quelle des Lebens für andere. Wie geschieht das? Wer hilft uns dabei? Es ist der Heilige Geist. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Leben aus der Quelle als Quelle für andere. Das ist die Botschaft dieses Verses. Und sie fordert mich immer wieder heraus. Denn ich muss mich immer wieder fragen, wo sind die Ströme von lebendigem Wasser, die aus meinem Innern fließen? Wo sind sie? Diese Ströme des lebendigen Wassers, die aus unserem Innern fließen. Lass uns über diese Frage an diesem Pfingstsonntag 2015 etwas nachdenken. Wie sind wir Christen eine lebendige Quelle für andere? Merkt man das wirklich, dass etwas Lebendiges, etwas Sprudelndes, Vollmächtiges, etwas Gutes, ja etwas Göttliches, etwas aus dem Himmel, das uns geschenkt wurde, durch uns weiterfließt? Wird der Geist Gottes, der seit Pfingsten auf dieser Erde ist und der auch seit unserer Bekehrung und Neugeburt in uns Wohnung nahm, wie wird er freigesetzt? Oh, wie ein Strom lebendigen Wassers, der dann weiter fließt in ein dürres Land und viele erfrischt und Leben hervorbringt. Es ist mein Herzenswunsch, dass wir an diesem Pfingstfest uns nicht nur daran erinnern, dass wir den Geist Gottes haben, wenn wir Kinder Gottes sind, sondern dass wir auch neu ermutigt werden, geistlich lebendige, sprudelnde Zeugen Jesu Christi zu werden. Jesus will, dass wir das lebendige Wasser des Geistes, das er uns geschenkt hat, weiterfließen lassen. Darum geht es auf diesem Weg des Evangeliums. Mit deinem Geist hat Gott uns eigentlich befähigt, dein Leben zu führen, das eben nicht geistlich langweilig abgestumpft und betäubt sein muss, sondern das lebendig und mutig und sprudelnd und voller überquellender Freude sein kann. Das wissen wir. Wir hören es hier im Wort Gottes. Die Frage ist nur, lassen wir dieses gute, lebendige Wasser, das ein Bild für den Heiligen Geist ist, aus uns fließen, so wie ein lebendiger Strom. Gleicht unser Leben einer sprudelnden Quelle oder eher einem angestauten oder vielleicht sogar ausgetrockneten Teich? Wenn wir diese Worte betrachten, dann ist es wichtig, dass wir uns an die Wahrheit erinnern. Gott verlangt von uns nur das, was er in uns schon hineingelegt hat. Das ist übrigens eine Kernwahrheit des Neuen Bundes, des Neuen Testaments, des neuen Zeitalters, dessen Anbruch wir eigentlich auch an Pfingsten feiern. Er hat uns den Geist gegeben, als wir gläubig wurden. Die Bibel nennt das wie? Ja, das ist richtig. Als wir gläubig wurden, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und die Bibel nennt das Geistestaufe. Wiedergeburt ist übrigens aber auch die richtige Antwort, weil das geschieht bei der Wiedergeburt. Der Geist nimmt Wohnung in uns, er tauft uns. Nun dürfen wir das nicht so missverstehen, als würde das Erfülltwerden mit dem Geist so sein, wie wenn man eine Flasche Champagner füllt. Eine Champagnerflasche wird nach der Füllung sorgfältig verschlossen und dann wird so ein nettes Etikett aufgeklebt und sie wird gelagert. Das können wir übrigens mit unserem Leben tun. und dann für den Rest unseres Lebens herumlaufen mit dieser Aufschrift, ich wurde Christ und ich empfing den Heiligen Geist dann und dann, was weiß ich, in dem und dem Jahr. Aber was nützt eine Flasche im Keller, abgefüllt und abgestellt? Oder auf einem Tisch, wenn sie nicht, ach, leider kann ich das nicht so schön machen, wenn der Korken springt, wenn sie nicht geöffnet wird und genossen wird und geleert wird. Wir können Gott oder seinen Geist nicht besitzen, um ihn einfach nur für uns selbst zu behalten. Das geht nicht. Ich glaube sogar, wir können die Fülle Gottes nur so weit erfahren, wie wir seinem Geist erlauben, durch uns hindurchzufließen. Die Seele eines wiedergeborenen Christen sollte also nicht einer Flasche gleichen. Du bist keine Flasche. Deine Seele sollte eher einem Sturzbach, einem Fluss gleichen. Gott möchte, dass wir ein Fluss sind und kein Teich, ein Kanal, keine Flasche. Und ich denke, nur wenn wir uns als Quelle sehen, als Quelle verstehen, eine Quelle, die gespeist wird, und dann eine Quelle für andere wird, dann hat das Leben diese neue Lebendigkeit. Es hat eine klare Zielvorstellung. Wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, dann ist es Gottes Ziel, unser Leben nicht nur geistlich heil zu machen, sondern auch, so wie wir gelesen haben, geistlich lebendig. Gott möchte, dass seine Kinder geistlich lebendige Menschen sind. Dieser Satz könnte der Themasatz dieser Pfingstpredigt heute sein. Was macht also so einen geistlich lebendigen Christen aus? Was kennzeichnet ein Leben aus der Quelle als Quelle für andere? Und zum Ersten, wenn wir ein Leben führen, das andere herausfordert, über Gott und Jesus nachzudenken. Das macht uns geistlich lebendig. Wenn wir die Lehre vom Heiligen Geist untersuchen, dann wird deutlich, dass es seine Hauptaufgabe ist, Christus in den Mittelpunkt zu stellen, Christus zu verherrlichen. Er, der Geist Gottes, wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen, heißt es in Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist, er verherrlicht den Sohn Gottes, den Vater. Immer wieder will er das Augenmerk auf den Sohn richten und auf den Vater. Und wenn wir uns als Christen in dieser Welt bewegen, als solche, die den Heiligen Geist haben, dann bedeutet das, dass dieser Geist durch uns den Sohn und den Vater verherrlichen will. Das heißt, der Heilige Geist ist jene göttliche Person, deren Kraft unmittelbar an und in mir wirkt, und diese Person möchte durch mich auf Christus aufmerksam machen. Und wenn ich ein geistlich lebendiger Christ bin, dann führe ich ein Leben, das andere herausfordert, über Jesus nachzudenken. Das ist eine große Aufforderung oder Herausforderung für uns Christen. Seit Pfingsten, ich sage es mal so, ein Kanal zu sein. Wir sind berufen und beschenkt, um anderen einen Geschmack von Jesus zu geben. Ich erinnere an diese bekannte Aussage von Franz von Assisi. Ich mag sie. Ist auch leicht, sich zu merken. Da heißt es, predige das Wort, er hat das mal gesagt, predige das Wort alle Zeit. Wenn notwendig, gebrauche auch Worte. Also wir sehen das, es geht hier um einen Lebensstil, der im guten Sinne herausfordernd ist, weil das bedeutet, egal wo wir sind und wohin wir gehen, jeder Raum, jedes Umfeld ist letztlich eine Arena, in der Christus verkündigt werden kann. Wenn wir durch unseren Lebensstil eine geistliche Lebendigkeit ausstrahlen, dann hat das Auswirkungen im praktischen Leben. Und darauf kommt es ja an. Ein geistig lebendiges Leben, das andere zum Nachdenken über Gott anregt, das wird nicht Sonntagmorgen von 10 bis 12 Uhr gelebt, sondern in unserem alltäglichen Leben, in unseren Familien und in unseren Ehen und in der Firma und in der Schule und an der Uni und im Sportverein. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Ehe. Wenn wir als Mann, als Frau ein geistig erfülltes, lebendiges Leben führen wollen, das andere anregt, über Jesus nachzudenken, dann sehen wir eben unsere Beziehung, unsere Ehe nicht nur als einen Ort, wo unsere eigenen Bedürfnisse befriedigt werden, sondern als einen Weg, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir Konflikte lösen, wie wir uns respektieren, wie wir uns als Eheleute lieben und auch vergeben, kann Menschen aus unserem Umfeld zum Nachdenken bringen. Und vielleicht fragen sie uns irgendwann mal, du, was ist das Geheimnis eurer Beziehung, eurer Ehe? Und dann können wir sagen, also das hat was mit Gott zu tun. Weil er ist die Grundlage für unsere Beziehung. Wenn es nur auf uns ankommen würde, dann gute Nacht. Wer weiß, ob wir heute noch zusammen wären. Ein geistig herausforderndes Leben zu führen, hat seine Auswirkungen auch auf die Art und Weise, wie ich meine Kinder sehe, wie ich sie erziehe, weil dann ist das meine höchste Priorität. Natürlich wünsche ich mir, dass sie gute Noten haben und dass sie eine gute Ausbildung bekommen und dass sie ihren Weg im Leben finden und dass sie erfolgreich sind und dass sie zufrieden sind und dass sie einen tollen Partner finden. Diese Wünsche sind alle legitim. Aber mein tiefster Wunsch, mein höchster Wunsch ist einfach der, dass sie zu Menschen werden, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben und dass sie diesen Herrn lieb haben. Und dass sie in den Wegen gehen, die er für sie vorbereitet hat. Und dass sie diese Wege erkennen. Dafür bete ich, weil mir ist schon bewusst, dass die Erziehung meiner Kinder eigentlich schon abgeschlossen ist. Ist ja eigentlich schon, sagen die Pädagogen, mit 7 abgeschlossen. Und jetzt ist man eher so, wenn die Kinder älter werden, in der Lebensphase, wo man schon denkt, was habe ich alles falsch gemacht. Aber trotzdem bleibt das mein wichtiges Ziel, mein größter Wunsch, mein ständiges Gebet, dass sie zu Menschen werden, die Jesus lieb haben. Und ich versuche, so gut ich kann, manchmal besser, manchmal weniger besser, immer wieder durch mein Leben sie auf Jesus aufmerksam zu machen. Ein geisterfülltes, lebendiges Leben aus der Quelle, als Quelle für andere, soll auch an unserem Arbeitsplatz gelebt werden und andere herausfordern, über Gott nachzudenken. Und da ist schon mal die Frage legitim, ja, ist ja manchmal nicht so einfach in der Geschäftswelt mit einem schwierigen Chef vor allem. Ja. Wenn man so einen guten Chef hat wie der Markus, dann ist das kein Problem, aber es gibt auch Leute, die haben es sehr schwer am Arbeitsplatz. Und dann trotzdem diesen Chef, diesen Vorgesetzten zu respektieren. Nicht nur, weil wir uns gewisse Vorteile erhoffen, sondern das zu tun in der Hoffnung, dass Gottes Geist irgendwann mal diesen Menschen zum Nachdenken anregt. Und unlängst hat ein Bruder mir mal gesagt, der auch einen schwierigen Chef hat, wie er Kraft schöpft, einfach aus dem Wort Gottes. Und aus dieser Gesinnung, das, was ich hier tue, das tue ich nicht nur für meinen Chef. Ich arbeite nicht nur für meinen Chef, sondern ich tue es eigentlich für Gott. Und wie diese Gesinnung ihm hilft, auch mit einem schwierigen Chef umzugehen. Und ich denke, durch diese Haltung, durch diese Einstellung weist er eigentlich auf Jesus hin. Auch wenn vielleicht das Umfeld das nicht sofort merkt. Vielleicht ist er gerade durch dieses Verhalten ein Geruch zum Leben, vielleicht auch ein Geruch zum Tod. In dem Sinne, dass wenn Leben ausgestrahlt wird und man dieses Leben nicht annimmt, dann ist das ein Geruch zum Tod. Wie Paulus, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Irgendwo im Korintherbrief, glaube ich, sagt er das. Aber wenn es unser Ziel ist, durch unsere Haltung Gott zu verherrlichen, dann signalisiert unser Respekt oder auch Unterordnung unserem Umfeld eben unser Vertrauen in den einen, der viel größer ist als jegliche menschliche Autorität. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 12, dass wir in den menschlichen Einrichtungen, in denen wir stehen, und da schließt unseren Arbeitsplatz mit ein, ein solches Leben führen sollen, dass diejenigen, die an Gott nicht glauben, durch unseren Lebensstil herausgefordert werden und dass sie Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Was immer jetzt Heimsuchung bedeuten wird. Also es kann bedeuten, wenn Gott sich diesen Menschen nähern wird oder auch im Gericht. Spätestens dann müssen diese Leute Gott verherrlichen. Und wir können ja nur hoffen und beten, dass dann nicht einmal Gott sagen wird, ja, du hattest diesen Mitarbeiter, du hast ihn behandelt wie den letzten Dreck. Aber sein Leben war meine Sprache an dich. Und du hast nicht gehört. Das wäre furchtbar. Was macht noch einen geistlich lebendigen Christen aus? Einen, der aus der Quelle als Quelle für andere lebt. Wenn wir ein Leben führen, das Gott in allem verherrlichen will. Jetzt sind wir wieder bei unserem Leitsatz. Gell? Aber Gott sagt zu Mose in 3. Mose 10, Vers 3, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und verherrlicht werden vor dem ganzen Volk. Gott möchte, dass wir ihn in allem verherrlichen. Und deshalb sagt eben der Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31, er bringt es auf den Punkt, tut alles zur Ehre Gottes, selbst die profansten Dinge wie Essen und Trinken tut sie zur Ehre Gottes. Und im Vater unser beten wir, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sein Name, sein Reich haben die oberste Priorität auch in unseren Gebeten. Aus meinen Gesprächen mit unterschiedlichen Christen oder aus meinen Beobachtungen erkenne ich immer wieder zwei grundlegende Denkweisen über das geistliche Leben. Zumindest ist das so meine Analyse, das, was ich beobachten kann. Zum einen gibt es diese Denkweise, wir sind jetzt Christen und wir erwarten von Gott, dass er uns segnet. Wir haben unseren Teil getan, wir haben die Bedingungen erfüllt, jetzt soll er uns segnen. Zum anderen kann man auch so denken, wir sind jetzt Christen, wow, was haben wir für einen grandiosen Gott. Wir wollen also so leben, dass sein Name, so wie es im Vater unser heißt, geheiligt wird, geehrt wird, sein Reich gefördert wird. Wir leben für Gott und durch den Geist Gottes in uns soll Christus verherrlicht werden. Das ist die erste, die vorrangigste Priorität, das Ziel unserer Lösung überhaupt unseres geistlichen Lebens. Man kann diese zwei Denkweisen mit zwei Zügen vergleichen, die zur gleichen Zeit aus einem Kopf- oder Sackbahnhof abfahren, vorausgesetzt, die GDL streikt nicht. Ja, ich weiß, ganz schlechte Illustration zur Zeit, zwei Züge zu zeigen. Ja? Diese Züge stehen jetzt erstmal da, aber wenn sie dann rausfahren, ja, hoffentlich, fahren sie beide zunächst mal in eine Richtung. Sie fahren parallel. Doch je weiter sie fahren, desto größer wird der Abstand zwischen ihnen, weil sie zwei unterschiedliche Endziele haben. Was mit einer gemeinsamen Richtung anfängt, klafft mehr und mehr auseinander. So ähnlich verhält sich das auch, glaube ich, in der Gemeinde Jesu. Wir laden die Menschen ein, ihre geistliche Reise zu beginnen. Und wahrscheinlich steigen die meisten in einen Zug ein. Jeder von uns kommt zum Glauben aus einem gewissen Bedürfnis heraus. Ich kenne keinen, der zum Glauben kam, weil er nicht irgendein Bedürfnis tief in seinem Inneren empfunden hat. Zumindest ein Bedürfnis der Leere, der tiefen Leere. Durst war heute schon ein Stichwort. Wer keinen Durst hat, sucht kein Wasser. Dieser erste Zug, der also startet, ist natürlich der populärste, entsprechend auch überfüllt. Fast alle Sitzplätze sind im Zug besetzt. Und da heißt es ja im Christentum, da geht es hauptsächlich darum, dass Gott uns nützt. Und dann glauben die Leute, ja, die Menschen, die sind das Wichtigste. Die Menschen sind Gott am wichtigsten. Unser geistliches, seelisches Wohlbefinden bewegt Gottes Handeln und bestimmt seine Prioritäten, sozusagen. Und da wird immer wieder gefragt, was muss ich tun, was muss ich noch mehr tun, damit Gott mich segnet? Was muss ich tun, damit Gott meine Probleme löst? Wie kann ich mich besser fühlen in dieser Welt? Es geht letztlich immer um die Frage, was bringt dieser Gott mir? Die zweite Art, über das geistliche Leben als Christ nachzudenken, ich denke, die ist bei weitem nicht so populär. Aber ich denke, sie ist die biblischere Denkweise. Sie versteht das christliche Leben als ein Leben, dass Gott ehren und verherrlichen will. Es geht nicht in erster Reihe um mich, es geht nicht darum, dass alle meine Probleme gelöst werden, dass ich mich immer ständig wohlfühle, glücklich und erfolgreich bin, ein dickes Bankkonto habe, sondern es geht darum, dass Gott groß gemacht wird und die Schönheit und die Liebe seines Sohnes erkannt wird. Bei all dem, was der Geist Gottes in uns und durch uns tut, ist seine Kernmotivation, das dürfen wir nie vergessen, immer die Verherrlichung Gottes. Also in diesem zweiten Zug, und ich kann nur hoffen und beten, dass irgendwann mal die Leute so aus dem ersten Zug in den zweiten Zug irgendwo umsteigen, dass irgendwo es wieder diesen Bahnhof gibt und sie umsteigen können und weiterdenken, was ihr geistiges Leben angeht. In diesem zweiten Zug, da sind das die vorherrschenden Fragen. Wie kann ich diesen Gott, der mich so überreich beschenkt hat, der für mich die Quelle des Lebens ist, wie kann ich ihn verherrlichen? Wie kann ich etwas von dem, was er mir gibt, diese Lebendigkeit, dieses Wasser, diesen Strom weiterfließen lassen? Wie kann ich etwas von seiner Herrlichkeit reflektieren? Wie kann ich lernen, noch mehr so zu lieben, wie Jesus liebt? Wie kann ich aus der Quelle als Quelle für andere leben? Ich denke, diese zweite Denkweise, spätestens dann, wenn wir konfrontiert mit ihr, wenn das Leben mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn mal Probleme aufkommen, wenn wir Opfer bringen müssen, Aber ich denke wirklich, dass sie die biblischere Denkweise ist. Wann ist mein Leben geistlich lebendig? Das war so die Ausgangsfrage. Noch eine dritte Antwort möchte ich in den Raum stellen. Und auch die ist uns allen bekannt. Wir kennen sie gut. Aber wir müssen erinnert werden. Deshalb sind wir hier. Nicht, um jedes Mal was Neues zu hören. Drittens, wenn mein Leben von Gottes Geist verändert wird, da steht die Veränderung im Fokus. Paulus schreibt ja den Korinthern in 2. Korinther 3, Abvers 17, dieser Herr ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und ich denke, Paulus will ja sagen, dieser Herr spricht ja vorher auch, verwende ein Beispiel aus dem Alten Testament, dieser Herr des Alten Testaments ist nicht nur Gott Vater, Gott Sohn, sondern auch Gott der Heilige Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, die das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus uns erkauft hat. Freiheit von der Verdammnis, der Schuld, der Sünde, dem Gesetz. Freiheit von der Blindheit für das Evangelium. Wir sind frei, in Gottes Gegenwart zu treten, ohne zu vergehen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vers 18 geht es weiter. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Das heißt, wir sehen sie noch nicht vollkommen. Wir sehen noch kein vollkommenes Bild der Herrlichkeit Gottes. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung, und schon das Wort schließt ein, es ist ein Prozess, ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wir können nur dann ein geistlich sprudelndes, frisches, lebendiges Leben führen, wenn wir uns ganz bewusst diesem Veränderungsprozess des Geistes hingeben. Wenn wir die Bibel lesen und darin die Herrlichkeit des Herrn Jesus anschauen, wirkt sich das immer reinigend auf unser Leben aus. Dann sind wir an dieser Quelle angedockt. Denn wir erkennen eigentlich, wie sehr unähnlich wir ihm immer noch sind, wie wir ständig daran scheitern, so zu lieben wie er. Und wenn wir das durch Gottes Geist erkennen, findet in unserem Innern immer ein Zerbruch über die Sünde statt. Weil das macht uns demütig. Aber zugleich wird uns die Gnade und die Vergebung, die wir in Christus haben, umso kostbarer. Und wir möchten unseren Herrn einfach noch mehr kennenlernen und von ihm verändert werden. Wir möchten an dieser Quelle bleiben. Weil uns ganz klar ist, aus uns selbst können wir uns nicht verändern. Aus unserer Kraft geht das nicht. Aus unserer Macht, singt Luther, ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Nur der Geist kann uns verändern. Und Paulus erklärt, wie das geschieht. Indem wir das Ebenbild des Herrn Jesus anschauen, wird unser Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das Wort sagt uns auch hier, was unsere Aufgabe ist in diesem Veränderungsprozess, diesem Prozess der Metamorphose, dieser Verwandlung von innen nach außen. Es ist unsere Aufgabe, EFG, und wie werden wir das? Indem wir ihn anschauen, heißt es hier. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Das heißt, über Gottes Herrlichkeit, über seine Schönheit nachzusinnen, darüber zu staunen. Es geht letztlich darum, uns bewusst in den, ich sag's mal so, in den Garten des Herzens zu bewegen und da im Garten unseres Herzens mit Gott spazieren zu gehen. Ist ein Bild, ich weiß. Aber ihr erinnert euch, Adam und Eva im Garten Eden, was machten die dort? Die hatten ihre Aufgaben, klar. Aber wenn es dann kühl wurde, da kam Gott. Sein Geist war da. Er ging mit ihnen spazieren. Und dieses Anschauen, verstehe ich so, einfach in den Garten unseres Herzens zu gehen und seiner Gegenwart bewusst zu werden, ihn anzuschauen, seine Herrlichkeit. Wir richten also unsere Blicke nicht in erster Linie auf irgendwelche christliche Leistungen und erwarten Veränderung dadurch. Unser Blick bleibt auch nicht hängen an unserer Schwachheit, an unserer Sünde, an unserer Unwürdigkeit. Wir werden verwandelt und umgestaltet durch den in uns wohnenden Geist, wenn wir Gottes Herrlichkeit und seine Schönheit, die wunderbare Liebe seines Sohnes, seine Gnade in seinem Wort anschauen. Und deshalb sollte kein Tag vergehen, ohne in diesen Spiegel des Wortes zu schauen. Ohne an dieser Quelle zu sein, ständig an der Quelle angeschlossen. Wenn das in unserem Leben geschieht, dann glaube ich, sind wir geistlich lebendige Menschen, die an der Quelle leben und eine Quelle für andere werden können. Nichts belebt unsere Seele mehr. Nichts kann unser Herzen mehr entzücken, nichts unsere Ängste mehr vermindern, nichts adelt unsere Existenz mehr, als uns mit Gottes Größe und seiner Herrlichkeit zu beschäftigen, begeistert zu sein von dem, wer er ist. Und ich denke, dafür sind wir geschaffen worden. Das ist unsere Bestimmung, Gott zu verherrlichen. Und der Heilige Geist, der uns vom Vater gegeben ist, der uns vom Vater gezogen hat, der uns neues Leben geschenkt hat, er will unsere Herzen darauf richten, dass wir Gott und seinen Sohn Jesus lieben und aus Freude unserem Gott gehorchen, nicht nur aus irgendeinem Pflichtgefühl. Und wenn wir Gott verherrlichen durch ein geisterfülltes, lebendiges Leben, da werden wir innerlich viel Freude und Erfüllung erleben. Sind wir uns dessen bewusst, dass der Geist Gottes, der in uns lebt, dieser Geist, der seit Pfingsten in allen Gläubigen wohnt, nichts anderes will, als dass wir durch unser Leben Gott ehren. Und wenn wir ihm Raum geben, dann werden wir geistlich lebendige Menschen. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir uns erneut fragen, lebe ich aus der Quelle als Quelle für andere? Würde ich ein Leben, das andere herausfordert, über Gott und Jesus nachzudenken? Wie ehre ich meinen Herrn in meinen Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Umgang mit meinem Chef, bei meinen Hobbys? Der Heilige Geist, er möchte unsere Persönlichkeit verwandeln. Er möchte uns eine lebendige, eine neue Ausstrahlung geben. Er möchte, dass wir in seiner Kraft leben und dass dieser Wunsch, an irgendwelchen anderen löchrigen Zisternen, die nur gestandenes Wasser haben, abnimmt. Dass wir nicht versuchen, unseren Durst mit irgendeinem gestandenen, stinkigen Wasser stillen zu wollen. Oswald Chambers, noch ein Zitat und damit bin ich am Ende. Ich liebe Oswald Chambers, auch sein Andachtsbuch. Er schreibt, Jesus sagt, dass es nur einen Weg gibt, geistlich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und zwar, indem man sich ganz auf Gott konzentriert. Geistiges Leben kommt daher, dass man unseren Vater im Himmel anschaut. Im Grunde sagt das Gleiche, wie Paulus schon gesagt hat. Und das ist mein Gebet, mein Wunsch. An diesem Pfingstsonntag 2015. dass wir Menschen sind, die aus der Quelle leben und aus deren Herzen Ströme lebendigen Wassers fließen. Leben aus der Quelle als Quelle für andere. Lass uns beten. Herr, das können wir nur, wenn du uns immer wieder erfüllst. Und deshalb kommen wir zu dir jeden Sonntag neu, eigentlich jeden Tag, um uns von dir füllen zu lassen. Das ist mein Gebet heute für mein Leben, für das Leben meiner Geschwister hier. Fülle uns neu mit deinem Geist. Nur dein Geist kann uns zu lebendigen, sprudelnden, herausfordernden Menschen machen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, Herr, je länger wir auf diesem Weg sind und wir sehnen uns ja nach der vollkommenen Welt, wir sehnen uns nach diesem Augenblick, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden und es keine mehr Sünde gibt, aber auf dem Weg dahin werden wir manchmal müde und es gibt so viel Ablenkung und es gibt so viele Stolpersteine und wir fliegen immer wieder auf die Nase und sind enttäuscht in uns selbst und auch in andere Menschen und manchmal auch in dich, weil wir denken, warum greifst du nicht so ein, wie wir uns das vorstellen? Herr, erbarme dich unser und schenk uns immer wieder die richtige Denkweise, die richtige Perspektive. Erinnere uns daran, warum wir eigentlich hier sind. Nicht um unser kleines, nettes Reich aufzubauen, unser persönliches kleines Reich, sondern um dein Reich zu fördern, um deinen Namen zu heiligen, um deinen Willen zu tun, um dich zu verherrlichen, um andere herauszufordern, über dich nachzudenken, etwas von deiner Schönheit zu reflektieren. Und das ist so ein riesiger Anspruch, Herr. Aber es ist das Höchste, wofür es sich zu lohnen zu leben. Und wir wollen das tun, weil wir dich lieben, weil wir dich erfahren haben und weil du uns deinen Geist gegeben hast, der uns dazu befähigt. Amen.